Ihr Lieben, kürzlich zitierte ich schon in einer Predigt, vielleicht erinnert ihr, eine Anekdote oder ein Wort von Martin Luther. Es ist ja nicht unüblich, für bestimmte Gedanken, die man hat und äußert, sich Unterstützung bei weisen Lehrern wie Martin zu holen. Als ich so zurückkam nach 30 Jahren Ferne von Glaube, von Gemeinde, da las ich so einiges vieles. Karl Barth, Bonhoeffer, natürlich viel die Bibel, aber auch viel Martin Luther. Mein Vater hatte mir aus seinem Nachlass eine Werkausgabe mit auf den Weg gegeben. Und einige seiner Gedanken, die von Martin, einige seiner Worte trage ich seither in mir. Wir sind ja und bleiben in diesem Abschnitt der Nachfolge Lernende. Der wichtigste Lehrer ist und bleibt der Herr Jesus selbst. Nach Matthäus 23, Vers 10 sogar der Einzige. Es heißt dort, ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Und dennoch kommen andere Lehrer hinzu. Es geht an dieser Stelle im Matthäus eigentlich aus meiner Sicht um den Meister deines Lebens. Und das wird hoffentlich immer so sein und bleiben, dass das Jesus ist. Für jemanden in diesem Dienst, den ich ausüben darf, gibt es durchaus weitere Lehrer. Das muss es auch. An erster Stelle bei mir Charles Haddon Spurgeon. An nächster Stelle kommt dann schon ein Martin Luther, eine Corrie ten Boom und andere. Also erlaubt mir, mal einen persönlichen Dank an Martin jetzt hier zu formulieren. Und viele machen dann ja eine sogenannte Hommage daraus in solchen Fällen, womit dann eine Ehrung oder gar Huldigung gemeint sein soll. Doch wer Martin Luther aus seinem Werk und Wort kennt, der weiß, das hätte ihm nicht gefallen. Es hätte ihm gefallen, wenn wir alle Ehre allein Jesus geben würden. Auch so ein Wort von ihm, das mir auch ganz wichtig ist, allein Jesus. Womit wir dann auch gleich da sind, worum es Martin vor allem anderen gegangen ist. Menschen, den Retter, den Heiland, den Mittler ganz nahe zu bringen. Es war ja schon eine unfassbare Leistung, in so kurzer Zeit die Bibel zu übersetzen, eine Leistung. Aber ihm, Martin, so glaube ich, ging es nicht darum, eine Leistung zu erbringen. Es ging ihm darum, so vielen Menschen wie möglich eben das lebendige Wort zu bringen. Zuvor war es eben ja nur Priestern möglich, da Zugang zu haben. Es soll also heute einmal und jetzt hier darum gehen, was können wir von Martin lernen? Der Zugang zu seinem Heil, für ihn ganz persönlich, war ja ein Wort aus dem Römerbrief. Es spricht hier der Apostel Paulus, doch es hätte, wie ich finde, auch aus dem Wort von Martin kommen können. Römer 1, die Verse 16 und 17, und ich lese sie uns in der neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist gegenwärtig, du bist unter uns. Du willst uns leiten durch deinen Geist. Tu dies jetzt in deinem Wort. Amen. Wir können aus meiner Sicht zunächst von Martin lernen, es geht um Jesus und es geht um den Menschen. Zunächst also Jesus. Das erste Zitat dazu von Luther: Wer Gott in Jesus Christus nicht findet, der findet ihn nimmermehr. Er suche ihn, wo er wolle. Für Martin ist Jesus alles. Nicht nur allein die Gnadensonne, die ja so oft beschrieben und besungen worden ist in den Liedern aus dieser Zeit. Jesus ist für Martin in seinem Glaubensuniversum Sonne, Mond und noch alle Sterne hinzu. Zitat von Martin: Wenn wir Christus haben, so haben wir alles, was unser Herz begehrt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Martin die Kirche ja gar nicht wirklich reformieren wollte, aber er wollte keine neue Kirche haben. Und dieser Tage seppte ich so an meinem Fernseher und kam irgendwann auf KTV, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ist ein rein katholischer Sender, und ich kam so mitten in einen Gottesdienst rein. Und der Priester bat gerade die Schutzheiligen um den Beistand. Und dann habe ich nochmal geguckt auf deren Internetseite der Erzdiözese für München und Freising, und da las ich dann gleich auf der ersten Seite: Heute möchte ich Ihnen einige Heilige vorstellen, die besonders bei Krankheiten und Gefahren angerufen werden. Auch zu Ihnen können wir in diesen schweren Zeiten beten. Und ich unterlasse das eigentlich grundsätzlich, das zu kommentieren, das überlasse ich jedem Einzelnen selbst. Doch von Martin, in seinem Werk, in seinem Wort, habe ich nie etwas Ähnliches lesen können oder hören. Und es gibt eine, wie ich finde, ganz wunderbare Luther-Verfilmung, die ich sehr schätze, aus dem Jahr 2003. Und das ist so typisch. Dort sagt sein Glaubens- und Beichtvater zu ihm, als er dann mitgeteilt bekam, dass er nun studieren solle, übrigens wunderbar dargestellt von Bruno Ganz: Martin, du kommst jetzt zur Quelle, zum Neuen Testament, zu Christus. Von Martin können wir lernen, dass Jesus Mitte, dass Jesus Zentrum, dass Jesus A und O, Anfang und Ende in allem ist. So wie beim Apostel Paulus, wo wir lesen können in Philipper 2, Verse 9 und 10, daher hat ihn auch Gott über die Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich beuge jedes Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich finde, wir dürfen von Martin lernen, dass wer Jesus im Mittelpunkt seines Denkens, seines Handelns, seines Glaubens hat, der kann das Ziel nicht verfehlen. Martins Glaube und sein Glaubensleben wurde buchstäblich auf den Kopf gestellt, als der Herr ihm die Schrift aufschloss, und zwar als er das Wort gelesen hat. Darum heißt es in der Schrift: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. 1517 schreibt Martin: Allein Christus macht mich gerecht. Wieder dieses Alleine. Ohne all meiner Werke Zutun und ohne all meiner Sünden Verhinderung. Und ich finde das auch in diesem Film, wie gesagt, den ich sehr schätze, so wunderbar dargestellt, wie Martin darum ringt. Wie er kämpft darum. Und seine Erkenntnis nach diesem langen Ringen und Kämpfen ist: Nicht der ist gerecht, der viele Werke tut, sondern wer ohne Werke viel an Christus glaubt. Und das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. Glaubst du, ohne auf Werke, also auf das, was du getan hast oder tust, zu schauen, viel an Jesus? Nun, wer diese Glaubenserkenntnis wirklich selbst für sich persönlich hat, also wirklich am eigenen Leib erlebt, dass Jesus wirklich alles für mich getan hat, also dass er mich frei gemacht hat von meiner Schuld und er dies eben nicht nur für die vielen tat, wie es im Hebräischen heißt, sondern er tat es für mich, Jesus starb für mich, also so, dass ich jetzt nicht mehr jemand sein muss oder so tun muss, als sei ich doch jemand, der das vielleicht ein wenig selbst hinbekommen könnte oder bewirken könnte. Nein, es ist Jesus. Er hat es getan. Er hat an diesem Schandpfahl meine Schuld, meine persönliche Schuld ans Kreuz gebracht. Er hat es für mich vollbracht, so dass ich vor dem Schöpfer des Lichts, vor dem Vater des Lichts stehen kann. Ich kann mich vor ihm aufbauen, ich kann vor ihm stehen, mit Recht also. Und das ist eben gemeint mit gerecht, gerechtfertigt. Ich erscheine vor dem Gnadenthron des Vaters. Ich darf dort stehen mit beiden Beinen, gefestigt, fest verwurzelt, weil ich so gut bin, weil ich so wunderbare Dinge getan habe. Was sagt Martin dazu? Nicht der ist gerecht, der viele Werke tut, sondern wer ohne Werke viel an Christus glaubt. Martin, vieles förmlich wie Schuppen von den Augen. Wenn ich glaube, dann lebe ich, dann darf ich leben, das wirkliche Leben. Und ich liebe es, wie Martin dann jubelt, wie er sich freut, wie er über die Maßen befreit ist und das dann auch bleibt. Er schreibt, da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Das schreibt er zu seiner Erkenntnis durch das Wort aus Römer 1, Vers 17. Und dann der Mensch. Luther geht es immer um den oder die Menschen. Und vielleicht haben wir manchmal so auch ziemlich verstaubte Sichten auf die aus unserem Volk, die es mal weit gebracht haben. Manchmal denke ich, dass das bei den Deutschen an den Denkmälern liegt. Da sieht man dann den Reformator zum Beispiel in Worms auf dem Sockel. Aber das ist er doch gar nicht. Martin war doch ein Mensch, der war doch kein Säulenheiliger und ist es heute auch nicht. Er liebte Gemeinschaft. Er liebte Menschen. Und warum? Weil sein Gott diese Welt so liebte, dass er seinen Sohn für sie gab. Und das finde ich immer so wunderbar. Dass es dann menschlich wird bei Martin, dass dieser Vater ja ihn nicht gab für die Weltkugel, sondern für die Menschen, die er geschaffen hat, für die, die er liebt. Es gibt so wunderbare Beschreibungen oder auch Schilderungen, wie es so im Hause Luthers zuging. Wer sowas mal in die Finger bekommt, das ist wirklich spannend zu lesen, wie es so zuging bei Katharina und Martin. Der Tisch im Haus war die Begegnungsstätte schlechthin. Da saßen dann viele jeden Tag, vor allem junge Menschen, auch Studenten. Es ging sehr lebhaft zu im Hause Luthers. Und es war nie viel Geld da, es war immer knapp bei den Luthers. Und dennoch war für Gäste immer Platz. Sie waren also gastfrei, so wie es die Schrift von uns möchte. Bei diesem geflohenen Mönch und bei der geflohenen Nonne. Und das ist auch sowas, was ich manchmal denke, ob wir das wirklich so realisieren, was das bedeutet haben muss damals, dass das bei den beiden so war. Das wäre ja heute noch ausgesprochen schwierig. Wenn wir uns so einen Anselm Grün zum Beispiel, ein Bestsellerautor im christlichen Bereich, der Pater aus Münster-Schwarzach, wenn wir uns das so vorstellen, dass der plötzlich sagt, so, jetzt bin ich kein Mönch mehr. Und dann heiratet er noch eine Nonne. Also ich möchte nicht wissen, wie wir damit umgehen würden heute. Deswegen ein Eindruck bei all dem, was ich über das Leben von Martin lesen konnte, die waren weder steif noch waren die irgendwie hyperfromm. Das waren die nicht. Und einmal war so ein Student mal wieder da, der das Geld für die Rückreise und auch für seine Studiengebühren nicht hatte. Und dann nahm Martin aus dem Regal einen Becher aus edlem Metall und fragte Katharina, ob sie den Becher nicht einschmelzen lassen könnten, damit dem jungen Mann geholfen werden könnte. Und noch bevor Katharina ein Ja gefunden hatte, hatte Martin den Becher schon zerdrückt und ihm den mittellosen Studenten gegeben. Luther war Mensch, der auch gerne aß und trank. Und er war übrigens auch zeitlebens ein sehr kranker Mann. Es ist unfassbar, wenn man das liest, was für Gebrechen ihn zeitlebens quälten. Und dennoch waren ja diese vielen Dienste, die er tun musste. Martin war ein Mensch unter Menschen. Und da konnte es natürlich auch mal derb zugehen, wie wir wissen, auch besonders in seiner Sprache. Der Mensch will meist selbst zum Gott werden. Der Turmbau zu Babel ist ja ein Sinnbild dafür. Um Mensch zu werden, nicht Gott, gehört zunächst einmal Mensch zu sein. Und das sehe ich bei Martin, dem Doktor, der so gar nicht wie ein Gelehrter sprach, auch wenn das nicht unterschätzt werden sollte. Er war ein Gelehrter. Er wollte den Leuten eben nicht auf den Mund schauen, sondern aufs Maul. Und deshalb, auch deshalb liebten ihn die Leute im Volk. Er sprach nicht theologisch, er sprach nicht wie der Doktor, er sprach wie der Mensch. Und wer Menschenherzen gewinnen will, der muss wie der Heiland Menschen so lieben wie er. Und das tat Martin. Martin bringt mich oft zum Lachen und zum Weinen gleichzeitig, weil er dem Herrn und sich selbst und den Menschen nichts vormacht. Er ist, wie er ist. Und er täuscht sich auch. Und nicht nur einmal, er hat sich oft getäuscht. Ja, er hat Fehler gemacht. Aber ich denke dann immer wieder, wenn das dann hervorgetan wird, wie viel hat er gesagt und wie viel hat er geschrieben? Wenn ich mir vorstelle, wenn alles mal mir vorgehalten wird, was ich so gesagt habe, du lieber Himmel. Und als Anhänger von ihm begann damit, sich Lutheraner zu nennen, das gibt es ja heute teilweise noch, war irgendwann mal seine Antwort darauf ein typischer Martin. Achtung, wie käme denn ich, armer, stinkender Martensack, dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen nennen sollte? Er lebte, was er lehrte, nach 2. Korinther 10, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Und ihr Lieben, gleich zu Beginn meiner Neubekehrung nach 30 Jahren Ferne hatte ich sehr viel mit Anfechtung zu tun. Und irgendwann hat der Herr mir auch gezeigt, dass ich darüber immer wieder sprechen soll, also tue ich es immer wieder. Und ich muss sagen, dass ich in Martin einen Freund und einen Lehrer fand, der mir geholfen hat wie niemand sonst. Als der Herr mich rief, Wort zu verkünden, da war es Martin, der mir zeigte, warum einer wie ich derart angegriffen wird. Martin ist der Überzeugung, dass die Knechte des Herrn direkt vom Satan angegriffen werden. Und es wird ja auch immer wieder gesagt, dass wir zum Beispiel für Missionare, für die Mission, dass wir für Prediger, für Pastoren beten sollten. Ich hoffe, dass das wirklich getan wird, weil es unglaublich wichtig ist. Und bei Martin las ich, als ich irgendwann mal wirklich nah am Verzweifeln war wegen der Anfechtung, 3 Dinge, sagt er, machen den Theologen: die Meditation, das Gebet und die Anfechtung. Martin sagt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da musste ich weinen. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Und er sagt an anderer Stelle einmal, dass wir ohne Anfechtungen Christus gar nicht bekommen werden. Und das war dann so. Ich muss manchmal weinen und lachen gleichzeitig, weil er so ohne Schnörkel ist. Er ist herzerfrischend, er ist klar, er ist menschlich und manchmal eben derb. Also ich durfte bei Martin lernen, es geht nicht ohne Anfechtung. Ja, es macht zum Beispiel meinen Dienst geradezu mit aus. Und dann, wir stehen wohl alle in der Gefahr, uns selbst und was wir so tun, für groß, für etwas Großes zu halten. Ob das nicht doch was Tolles ist, was wir so machen? Jeder für sich und wir zusammen. Und dann müssen wir überlegen, wie bekannt Martin war. In seiner Zeit kannten ihn alle. Diesen Namen kannte jeder. Er übersetzte die Bibel. Er setzte ein Erdbeben in Gang in der Kirche. Er war ein Doktor, er hatte einen Lehrstuhl. Unfassbar, wie viele Schriften im Umlauf damals schon von ihm waren. Er hatte Grund gehabt, so einiges doch auf sich selbst zu halten, nicht wahr? Und 1539 gab es eine erste Ausgabe seiner Schriften. Und im Vorwort dürfen wir einen typischen Martin hören. Und es ist auch gut, mal seine Sprache so ein bisschen reinzuhören. Ich lese es langsam vor. Er schreibt in seinem Vorwort zu der ersten Ausgabe seiner Werke: Fühlst du dich aber, und lässt dich dünken, du habest es gewiss, und kitzelst dich mit deinen eigenen Büchlein, Lehren oder Schreiben, als hättest du es sehr köstlich gemacht und trefflich gepredigt. Gefällt es dir auch sehr, dass man dich vor anderen lobe? Willst auch vielleicht gelobt sein, sonst würdest du trauern oder nachlassen. Bist du von der Art lieber, so greif dir selber an deine Ohren. Und greifst du recht, so wirst du finden ein schön Paar großer, langer, rauer Eselsohren. Was will er uns damit sagen? Er will uns sagen, auch der Reformator allein kann alles nur durch den, der ihn mächtig macht. Nicht aus eigener Art oder gar aus eigener Kraft. Womit wir also wieder beim Ausgangspunkt ankommen. Luthers persönliches Erdbeben in guter, in bester Hinsicht fand statt, als er in der Schrift las, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und da ist es dann wieder, dieses allein aus Glauben. Es ist also wirklich nicht das, und das können wir von Martin lernen, nicht das, was wir machen, ob wir nun Jörg, Sören, Helga oder Martin heißen mögen, ob wir gebildet oder weniger sind, ob hohes Ansehen in der Welt genießen oder gar keins. Wir sind Menschen, die in seinem wunderbaren Licht stehen dürfen. Wir sind die Kinder Gottes, die in seinem Licht sein dürfen, die er herausgerufen hat, die er angenommen hat, so wie sie sind. Es ist also der Glaube, der uns überwinden lässt. Paulus sagt, gar weit überwinden lässt. Im 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Und wir werden angegriffen. Das ist das, was ich am meisten von ihm gelernt habe. Wir werden angegriffen in dieser Welt. Besonders vom Feind und seinen Helfershelfern. Und wir werden immer wieder neu verklagt. Rund um die Uhr werden die Kinder Gottes verklagt. Und dazu ein letztes Zitat für heute und damit will ich schließen. Wieder ein typischer Martin. Der Teufel mag uns verklagen, als wären wir die allerschlechtesten Menschen. Wir werden dennoch die Gerechten sein. Amen.